Heute Morgen predige ich über den ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 10. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 10. Seht, was für eine Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Deshalb erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar geworden ist, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie er rein ist. Jeder, der die Sünde begeht, der begeht auch die Übertretung des Gesetzes. Und die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und ihr wisst, dass jener erschienen ist, um die Sünden hinwegzunehmen. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Kinder, niemand soll euch irreführen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie jener gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder, der aus Gott gezeugt ist, begeht keine Sünde, weil dessen Lebenskeim in ihm bleibt. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, stammt nicht von Gott, und ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Ich denke, dass jeder von uns diesen Satz kennt: Adel verpflichtet. Das heißt, wenn jemand aus einer vornehmen Familie stammt, dann erwartet man von ihm auch gewisse Qualitäten im Leben, die er verwirklicht. Ich sprach gerade vor kurzem mit jemandem, der einen neuen Hund kaufte, so einen ganz jungen, und er sagte, der ist aus der besten Familie, Stammbaum schon was weiß ich wie lange, und die haben alle ihre Prüfungen mit Bravour abgelegt. Selbst auf der Hundeebene gilt das, Adel verpflichtet, um wie viel mehr bei Menschen. Die Frage ist, wann stamme ich aus einer guten Familie? Was muss die für Qualitäten aufweisen? Ich stamme eigentlich aus der besten Familie, die es gibt, nämlich aus der Familie Gottes. Hier steht, wir sind Kinder Gottes. Das ist das Beste, was es gibt, dagegen verblasst jeder andere Adelstitel. Ich bin ein Kind Gottes, weil Jesus zu einer bestimmten Zeit in mein Leben kam und ich dadurch ein Kind Gottes wurde. Ich stehe dann in einer sehr guten Familie mit vielen berühmten Vorfahren. Ein paar davon kennen Sie von diesen Vorfahren. Da war ein Paulus in dieser Linie, wahrscheinlich später ein Bonifatius. Da war ein Martin Luther drin, aber auch ein Livingston, ein Baedeker, ein John Wesley und viele andere Namen. Sie kennen sicher noch viele, die Sie da hinzufügen würden. In solch einer vornehmen Familie bin ich geboren. Dadurch, dass ich ein Kind Gottes bin, der Jesus im Herzen hat. Hier heißt es allerdings gleich anschließend, deshalb erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Das heißt, andere erkennen in uns gewöhnlich gar nicht, dass wir Christen sind. Die wissen gar nicht, was das ist. Die denken an Christus, jemand, der mal in der Kirche saß oder öfters da mal hingeht. Aber das macht uns nicht zum Christen, dass wir mal in der Kirche sind. Es geht nicht so sehr darum, dass ich einen Stammplatz in irgendeinem Gebäude habe, sondern dass Christus einen Stammplatz in meinem Herzen hat. Das ist das Wesentliche und alles andere dann Folgeerscheinung. Menschen erkennen uns nicht als Christen, weil sie Christus nicht kennen. Sie sehen nur, aha, der vertritt bestimmte Ideen, naja, die gefallen mir oder gefallen mir nicht, die Moral ist ein bisschen altmodisch, die er vertritt, sehr konservativ. Warum? Sie erkennen Jesus nicht. Sie wissen nicht, was das bedeutet, Christ zu sein. Dass das dieses fantastische Geschenk des ewigen Lebens zum Beispiel beinhaltet, ist den meisten verschlossen. Wenn ich Jesus kenne, wenn ich Kind Gottes bin, dann wird mein Leben von Jesus geprägt. Und hier heißt es, dass wir erst am Anfang dieses Weges stehen. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar geworden ist, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, wir stehen erst am Anfang eines Weges, Und das Ziel dieses Weges ist, einmal bei Jesus zu sein und ihn zu sehen. Mit geöffneten Augen zu sehen, wie wunderbar Jesus ist und ihm gleich zu sein. Gleich sein heißt nicht, dass ich genauso allmächtig werde wie er, genauso allwissend, sondern dass ich fehlerfrei sein werde und diese Gott-Ebenbildlichkeit, zu der ich eigentlich geschaffen wurde, in meinem Leben voll verwirklicht ist. Und dann werden wir viel Freude haben. Ein großes Ziel erleichtert die Lebensführung. Wenn ein Sportler zum Beispiel das Ziel hat, ich möchte auf die Olympiade kommen, dann wird er jetzt alles dran setzen, dieses Ziel zu schaffen, das heißt erst einmal die Qualifikation zu erreichen und sich dann weiter vorbereiten. Und wenn jemand sagt, weißt du, wir machen heute Mittag mal was, sagt er, nein, nein, heute Mittag wird 3 Stunden trainiert bei mir, dann mache ich gar nichts anderes. Und wenn jemand sagt, nun isst doch mal hier diese, was weiß ich, diese schöne Cremetorte da, sagt er, nein, kommt gar nicht in Frage, ich ernähre mich von Eiweiß und diesem und jedem anderen. Das ist für mich wichtig. Das heißt, von einem großen Ziel her lässt er seinen Alltag bestimmt werden. Und wenn ich ein großes Lebensziel habe, dann kann das meinen Alltag auch bestimmen. Und dieses Ziel heißt, einmal bei Gott zu sein, Jesus zu sehen und ihm gleich zu sein. Von diesem Ziel her wird es vielleicht leichter, manche Dinge, die im Leben kommen, wegzuweisen, weil sie nicht dazu passen. Und deshalb geht es hier gleich weiter. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie er rein ist. Das heißt, Jesus reinigt mein Leben und ich wirke dabei mit, weil mir deutlich wird, ich möchte manches loswerden. Zum Beispiel irgendwelche Redegewohnheiten möchte ich loswerden und Dinge reden, die wirklich richtig sind. Hochmut möchte ich loswerden und die Demut Gottes lernen. Ich möchte, dass meine Zeiteinteilung so ist, dass es Gott ehrt, dass er die richtigen Schwerpunkte in meinem Leben setzt. Und dabei muss er natürlich immer Dinge lösen, die dazu nicht gepasst haben. Reinigung ist etwas sehr Wichtiges und sehr Gutes, das jeder Christ erfahren wird, wenn Jesus in ihm lebt. Es ist klar, sobald Jesus in mir lebt, lebe ich im Licht. Und in diesem Licht werde ich natürlich viele Dinge anders sehen, als wenn ich so im Zwielicht irgendwo was betrachte. Ich habe zum Beispiel immer Schwierigkeiten, wenn ich so vielleicht in der Morgendämmerung ohne richtiges Licht unterscheiden soll, ziehe ich heute blaue oder schwarze Strümpfe an, dunkelblaue oder schwarze. Das sehe ich nicht. Aber wenn ich helles Licht habe, ist es überhaupt kein Problem für mich zu sehen, das ist blau und das ist schwarz. Wenn ich im Licht Gottes lebe, wird vieles sehr klar werden, was mir vorher ziemlich verschwommen war. Und dann werde ich auch entsprechende Entscheidungen treffen können in der Führung Gottes. Ja, jetzt geht es weiter nach dieser Reinigung, heißt es hier, ihr wisst, dass jener erschienen ist, um die Sünden hinwegzunehmen und Sünde ist nicht in ihm. Ja, und dann ist da noch die Rede, dass eben die Sünde die Gesetzesübertretung ist. Ich will erst etwas zu dieser Gesetzesübertretung sagen. Jeder von uns weiß, was Sünde ist. Gesetzesübertretung, zwei oder drei aktuelle Beispiele. Diese Basel-Pfeiffer-Engholm-Affäre, ich gebe kein Urteil darüber, ist sicher eine Affäre, wo viel gelogen wird auf allen Ebenen. Lüge als Gesellschaftsspiel Nummer 1 hatten wir neulich mal im Männerfrühstück so als Thema. Gesetzesübertretung. Oder nehmen wir diese Seuche AIDS. Wenn die Partnerbeziehungen in der Bundesrepublik alle intakt wären, hätte diese Seuche überhaupt keine Chance, sich auszubreiten. Die würde in sich zusammenfallen und weg wäre sie. Aber da wir diese Gebote Gottes, mit einem Partner treu ein Leben lang zu leben, überschreiten, deshalb kann sich das ausbreiten wie ein Lauffeuer. Von diesem Versteckspiel mit Atomfässern sprach ich gestern schon, wo es letztlich ja auch geht, um ein Leben zum eigenen Vorteil, Gewinn aus irgendetwas herauszuschlagen. Oder ich will noch ein Beispiel bringen von einem Land, das viele gut kennen, weil wir durch Schürers damit eng verbunden sind, Haiti. Da ist ja vor gut einem Jahr dieser Diktator Baby Doc außer Landes gegangen, weitgehend geflohen. Inzwischen gibt es eine neue Regierung, Die alte war schlecht, aber sie hatte Autorität. Die neue ist schlecht und hat keine Autorität. Insofern ist sie noch schlechter. Das heißt, die Ordnung in dem Land bricht zusammen und jeder lebt zu seinem eigenen Vorteil. So denkt er. Da wird zum Beispiel Zucker von Amerika eingeschmuggelt. Was ist die Wirkung? Die größte Zuckerfabrik in Port-au-Prince, der Hauptstadt, musste ihre Pforten schließen, weil es sich für sie nicht mehr lohnte, Zucker herzustellen. Dadurch haben Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Leuten ihren Arbeitsplatz verloren, weil Zucker geschmuggelt wird. Es wird auch Mehl geschmuggelt. So fangen schon einzelne Getreidemühlen dort an, ihre Pforten zu schließen oder ihren Betrieb zu verkleinern, weil es sich nicht mehr lohnt, gegenüber diesem billigen, geschmuggelten Mehl im Land selbst etwas herzustellen. Dadurch verlieren wieder Leute ihren Arbeitsplatz. Das heißt, die Lüge, um die es eigentlich immer geht, ist die Lüge, dein Leben lohnt sich, wenn du zu deinem eigenen Vorteil so ein klein bisschen die Gesetze ein klein bisschen übertrittst, ein bisschen wegschiebst, ein klein bisschen zudeckst. Aber dadurch schädigen wir viele andere und wenn viele andere geschädigt sind, werde ich immer mit geschädigt werden. Und das ist diese Gesetzesübertretung, die die Bibel als Lüge und als Sünde bezeichnet, die jeder von uns kennt. Jesus ist gekommen, um Sünde wegzunehmen. Es geschieht eigentlich in dreifacher Weise. Das erste ist, dass er Sünde vergibt. Das ist sicher sehr schön, wenn ich weiß, da bin ich so richtig voll daneben getreten und sage, Herr Jesus, vergib mir. Und in einer Sekunde ist diese ganze Schuld beseitigt. Wenn ich natürlich an einen Menschen schuldig wurde, muss ich auch mit ihm noch sehen, dass ich mich bei ihm entschuldige. Das wird dann der zweite Weg sein oder verbunden zumindest damit. Er vergibt Sünde, das braucht jeder von uns, damit sein Rücken frei ist und die Vergangenheit ihn nicht mehr negativ schiebt. Das zweite ist, wenn Jesus in mein Leben kommt, überwindet er Sünde. Man muss wissen, was Sünde ist. Sünde bedeutet Trennung. Wenn ich geboren wurde, lebte Jesus bei meiner Geburt nicht in meinem Herzen. Insofern war ich von Geburt an getrennt von Gott. Ich wiederhole das. Bei meiner Geburt lebte Jesus nicht in meinem Herzen. Ich war getrennt von Gott bei meiner Geburt. Und genau diesen Zustand der Trennung nennt die Bibel Sünde. Wenn Jesus in mein Leben kam, ist die Trennung nicht mehr vorhanden. Denn ich habe jetzt den Sohn Gottes in meinem Leben. Ich bin nicht mehr getrennt von Gott, sondern verbunden mit ihm. Insofern wird diese Trennung auch nie wieder auftauchen, weil Jesus mich nicht verlässt. Er nimmt also Sünde weg, er nimmt diese Trennung weg, indem er Verbindung herstellt, er kam in mein Leben. Das ist die zweite Form, wie er Sünde wegnimmt. Die erste war, er vergibt, die zweite war, er kommt in mein Leben und stellt Verbindung her, sodass die Trennung verschwunden ist. Und die dritte Form, er überwindet die Macht der Sünde. Das heißt, er fängt an, mich von innen her zu verändern, sodass ich auch von sündigen Gewohnheiten langsam anfange, loszukommen. Das heißt, ich werde sicher nie fehlerfrei sein, aber er schenkt mir die Macht, Sünde zu überwinden. Und dazu ist er erschienen, zu diesen drei Dingen, um Sünde wegzunehmen durch Vergebung, dadurch, dass er in mein Leben kommt und die Trennung verschwunden ist, und dadurch, dass er Macht hat, die Sünde zu überwinden, das heißt, sie auszuschalten. Es geht dann hier weiter. Das heißt, wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören. Der Teufel ist kein Kinderschreck, auch nicht die Macht des Bösen, sondern der Teufel ist eine Person. Er war nach biblischer Information einer der obersten Engel, ein gesalbter Cherub, der sich entschlossen hat, nach seinem eigenen Plan zu leben, nicht mehr nach dem Plan Gottes. Er fiel mit einem Teil, vielleicht einem Drittel der Engel ab, die sich dadurch in Dämonen verwandelt haben. Und er ist in der Lage, Menschen von innen her zu führen und zu steuern. Hier steht ja, wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Und wenn man das jemand sagen würde, hör mal, solange du Jesus nicht kennst, bist du vom Teufel. Da würden einem die Leute gerne ins Gesicht springen, als Antwort auf diese freundliche Formulierung. Was ist die Aussage der Bibel? Und hier heißt es, Jesus ist erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören. Was sind die Werke des Teufels? Er schenkt uns ein falsches Lebensprogramm. Sein Programm heißt, lebe nach deinem eigenen Lustprinzip. Das ist das Programm des Teufels. Lebe nach deinem eigenen Lustprinzip, folge deinen Begierden und deinen eigenen Interessen. Mache dich selbst zu Gott. Das heißt, zu einem Gesetzgeber, der alles bestimmt, was richtig ist. Das ist eigentlich die Theorie, die in dieser deutschen Philosophie des Humanismus verwirklicht wird. Ja, im Humanismus steht der Mensch im Mittelpunkt. Alles, was der Mensch bestimmt, ist richtig. Und damit werden automatisch die Gebote Gottes weggeschoben. Ich verurteile den Humanismus nicht als eine unmoralische Entwicklung, aber man sieht, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, werden die Gebote weggeschoben. Gerade gestern las ich in der Zeitung eine Information, Sie vielleicht auch, so ein kleines Baby geboren wurde, von dem man vorher schon wusste, dass es hirngeschädigt ist und die Eltern hatten es zur Verfügung gestellt zum Ausschlachten, damit man seine Organe anderen transplantieren könnte, damit die dann eine Überlebenschance haben. Das heißt, die Gebote Gottes einfach zur Seite gestellt. Mensch als Modell zum Ausschlachten, so wie man ein altes Auto auseinandernimmt und die noch brauchbaren Teile verwendet. Das Baby wurde tot geboren, das heißt, dieser Plan hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich hat Gott nicht ganz mitgespielt. Ich erwähne das nur als Beispiel. Dort, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, bestimmt er, wer leben darf, wer sterben darf oder soll. Er übernimmt die Rolle Gottes. Und das ist das Prinzip des Teufels. Ich bestimme, was richtig ist. Wenn Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, dann schenkt er uns ein neues Lebensprogramm. Nicht leben nach dem Lustprinzip, sondern fragen, was ist dein Wille, Gott? Leben zur Ehre Gottes, nicht zum eigenen Vorteil, sondern um Gott zu ehren, lebe ich natürlich in der Segenslinie Gottes. Das ist dann mein eigener Vorteil, weil das auch funktioniert und gut ist. Jesus zerstört die Werke des Teufels, ich will zwei oder drei erwähnen. Also nicht nur ein falsches Programm erneuert er durch ein richtiges. Ein Werk des Teufels, was viele kennen, ist zum Beispiel Jähzorn. Manche meinen, jeder Choleriker müsste jähzornig sein. Das stimmt gar nicht. Choleriker ist ein sehr dynamischer Mensch, der muss aber nicht jähzornig sein. Jähzorn ist ein kleines Geschenk des Teufels an diese und jene Person. Und wenn jemand mit Jesus intensiv lebt, wird er diesen Jähzorn verlieren. Der wird abgebaut werden und verschwinden. Er wird Frieden in seinem Herzen haben. Oder eine andere Bindung ist die Angstbindung. Wie viele Leute haben ausgesprochene Angstzustände? Angst hat jeder von uns mal, aber wenn jemand Angstzustände hat, ohne dass er äußerlich wirklich einer Drucksituation unterworfen ist, ist das sehr unnatürlich. Solche Dinge kann Jesus ablösen, kann in der Seelsorge abgelöst werden, sodass das verschwindet. Oder andere haben einfach Probleme, ihren Willen selbst zu gestalten. Ihr Wille ist zu passiv. Ich erwähne ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie den entsprechenden Knopf an diesem Gerät gefunden haben, wo man dann Unterhaltung hat, dann können Sie das nicht mehr abschalten. Das heißt, wenn Sie von der Arbeit kommen, das eingeschaltet haben, dann schalten Sie es vielleicht erst ab, wenn Sie abends schlafen gehen und haben sich dann 4 Stunden oder wie lange das ist, alles angesehen, was da vorkommt. Mir geht es nicht um das Programm, was da in diesem Fernseher läuft, sondern nur um die Frage, ist der Wille in der Lage, auch zu sagen, danke, jetzt hat es gereicht. Das ist eine Form von Passivität, die sich auch in jeder anderen Sucht zeigt. Der Wille fehlt, um diese Bindung zu lösen. Und wenn Jesus kommt, fängt er an, diesen Willen zu stärken. Das ist natürlich ein Kampf. Er fängt an, den Willen zu stärken, um sich von Bindungen zu lösen. Und dadurch zerstört er Werke des Teufels. Könnte man jetzt auch vieles andere übertragen. Jesus ist der Sieger. Das heißt, wenn wir Jesus kennen, werden wir auch seinen Widersacher kennenlernen, spätestens dann, aber von der Seite des Siegers her kennenlernen. Jesus ist der Sieger, aber wir stehen schon in dieser Konfrontation mit der Macht des Bösen. Jesus schenkt Überwindung. Damals wurde hier gegen Gnostiker gesprochen, Das waren Leute, die waren ganz modern, so wie heute. Die sagten, Hauptsache, du hast ein richtiges Denken. Richtiges Denken, große geistige Erkenntnisse, Gott erkennen. Was du mit deinem Körper machst, ist völlig egal. Der Körper ist unbedeutend. Das heißt, ob du den sexuell pervers oder wie auch einsetzt, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass du Gott erkannt hast und richtig denkst. Das ist auch heute die Einstellung mancher Leute. Und gegen die spricht Johannes hier und sagt, nein, Jesus will die Sünde wegnehmen und die Werke des Teufels zerstören. Nicht unter einem Deckmantel richtiges Denken, ja, Moral freigestellt, weiter existieren lassen. Er will sie wegnehmen. Insofern kann man sagen, Glaubenswachstum zeigt sich immer in einem fortschreitenden Gehorsam gegenüber Gott. Glaubenswachstum zeigt sich immer in einem fortschreitenden Gehorsam gegenüber Gott. Und dann steht hier noch etwas ganz Merkwürdiges. Da steht, jeder, der aus Gott gezeugt ist, begeht keine Sünde, weil dessen Lebenskeim in ihm bleibt. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt ist. Das klingt so ganz merkwürdig. Wenn ich Sie fragen würde, können Sie sündigen, würden Sie sagen, natürlich, ich auch. Und hier steht, er kann nicht sündigen. Nicht, er darf nicht sündigen, steht schlicht, er kann nicht sündigen. Da die Bibel sich letztlich nie widerspricht, müssen wir das verstehen. Was bedeutet das? Wenn Jesus in mein Leben kam, ist die Sünde dieser Trennung von Gott verschwunden. Ich wiederhole das. Wenn Jesus in mein Leben kam, ist die Sünde, nämlich diese Trennung von Gott, von Geburt an verschwunden. Diese Sünde ist beseitigt und ich kann sie nie wiederherstellen. Ich kann diese Trennung nicht wieder aufbauen, weil Jesus in meinem Leben bleibt. Insofern kann ich an dieser Stelle nicht sündigen. Ich hoffe, dass Sie das verstehen. Es ist für mich die Glaubensgrundlage, die Gewissheit, dass ich bei Jesus bleiben werde, weil er treu ist. Das ist die eine Erklärung dafür. Die zweite ist die, wenn Jesus in mir lebt, habe ich zwei Naturen. Einmal diese Natur Jesus, er ist fehlerfrei, und dann bin ich noch meine alte Person von Geburt an. Jesus in mir kann nicht sündigen, während ich jederzeit in der Lage bin zu sündigen, bis zu meinem Tod. Jeder, der aus Gott gezeugt ist, das heißt diese neue Natur in mir, Jesus in mir, kann nicht sündigen. Bis zu meinem Tod wird er nie gesündigt haben, während ich als meine eigene Person von Geburt an weiter sündigen kann, wenn ich nicht Gott gehorche. Ich kann nicht sündigen, bedeutet also, ich kann von Gott nicht loskommen, weil er mich in Liebe ergriffen hat. Das ist die Grundlage meiner Glaubensgewissheit. Und Jesus in mir wird nie sündigen. Und wenn ich das glauben kann, werde ich auch in der Situation selbst Sieg haben. Und dann heißt es noch, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, seinen Bruder liebt. Das heißt, er entdeckt eine Liebe zu Mitchristen. Mit Bruder ist ja der Mitchrist gemeint. Und damit Liebe zu seiner Gemeinde. Wenn ich das zusammenfasse, war der Einstieg Adel verpflichtet. Ich habe eine vornehme Abstammung, aber ich habe auch ein großartiges Ziel. Und dazwischen bin ich unterwegs. Dieses Ziel verpflichtet mich. Jesus nimmt Sünde weg durch Vergebung, dadurch, dass er in mein Leben kommt. Und dass er die Macht hat, auch sie zu überwinden, damit ich sie nicht mehr tun muss. Er zerstört Werke des Teufels in meinem Leben, unter uns, indem er von Bindungen löst. Und er befreit mich zur Liebe zu anderen Christen. Glaubenswachstum zeigt sich im wachsenden Gehorsam zu Gott und damit natürlich auch in diesem Vertrauen, dass er es gut meint mit mir. Lieber Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um Sünde hinwegzunehmen. Und diese Sünde bedeutet ja, dass ich von Geburt an ohne dich gelebt hatte, bis du dann in mein Leben kamst. Hab Dank dafür. Du weißt, wer unter uns dich noch nicht in seinem Leben hat. Wir beten, dass er ermutigt wird, dir zu vertrauen und vielleicht heute Morgen sagt, ja, Herr Jesus, da bin ich. Nimm mein Leben. Gestalte es so, wie du möchtest. Hab Dank für deine Vergebung. Hab Dank, dass du auch Sünde überwindest in uns und dass du die Macht hast, die Werke des Teufels zu zerstören. Wir loben dich über diesem neuen Lebensprogramm Gottes, das gut ist für uns und dich ehrt. Amen.